Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des I Love Cashflow Podcast, dem Podcast für alle Liebhaber des passiven Einkommens und vor allen Dingen für alle diejenigen, die endlich ein eigenes passives Einkommen aufbauen wollen und vielleicht noch gar nicht genau wissen, wie sie das eigentlich anstellen wollen. Ich bin Lars und ich habe heute das spannende Thema mitgebracht: Taugen Immobilien als passive Einkommensquelle? Und wir legen heute direkt los. Ja, ich habe heute einen sehr, sehr coolen Interviewpartner mit dabei. Wir haben uns hier schon richtig gemütlich gemacht. Bei mir im Wohnzimmer. Wir gucken gerade so richtig schön ins Grün. Draußen scheint die Sonne. Es ist der absolute Wahnsinn. Und ich habe heute mit dabei meinen Kumpel Martin. Martin Fahl aus Hamburg. Martin ist seit vielen Jahren sehr erfolgreicher Makler, also Immobilienmakler. In Hamburg hat jetzt gerade eine eigene Firma gegründet, Einquartiert, heißt das gute Stück, und dazu wird er natürlich auch ein bisschen was erzählen. Wie habe ich Martin kennengelernt und was hat er für mich bisher gemacht die Jahre? Er hat vor allen Dingen meine eigenen Immobilien derart professionell und systematisch bewertet. Das habe ich vorher bei keinem eigenen oder keinen anderen Makler irgendwo mal gesehen und erlebt. Und seitdem, ja, ist er mein absoluter Inspirator, Informationsgeber rund ums Thema Immobilien. Das ist wirklich total krass und interessant, was der Junge so für Ansätze hat. Jung, dynamisch, gut aussehen, könnte man auch sagen. Er schmunzelt, er setzt mir schon gegenüber. Ja, also auf jeden Fall ist er anders als andere und das ist auch seine eigene Geschäftsidee, zu der er gleich noch ein bisschen mehr was erzählen wird. Wie kam es überhaupt zu dieser Folge und was war der Hintergrund? Etliche Leute aus meinem persönlichen oder privaten Umfeld haben mich angesprochen: Mensch Lars, wie sieht das jetzt eigentlich mit dem Thema Immobilien aus, zum Thema passives Einkommen? Taugen die, machen die Sinn? Kann man das heute überhaupt noch machen? Und. Da kamen immer wieder Fragen auf. Und eins ist natürlich auch klar, Martin schmunzelt auch schon rüber. In den letzten paar Jahren, würde ich sagen, sind natürlich die Blogger und die Podcasts rund ums Thema Immobilien immer mehr geworden. Immer mehr Leute, ja, geben da eine Meinung raus und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, Martin, Immobilien sind das absolute Allerheilmittel, was man da irgendwo machen kann. Und damit heiße ich den Martin ganz herzlich willkommen. Martin, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Lars, dass du mir hier die Möglichkeit gibst, mal so ein bisschen über die Immobilie zu philosophieren und mal, ja, die Geschichte ins rechte Licht zu rücken. Ist das denn ja ein gutes Instrument, um monatlich einen guten Cashflow zu generieren oder vielleicht eher was für die langfristige Anlage? Also von daher vielen Dank, dass du mir hier die Möglichkeit gibst.
Ja, ich fand's auch cool. Martin, vielleicht kannst du als Einstieg den Leuten oder den Zuhörern doch nochmal zwei, drei Sachen so zu dir erzählen, was du so in Hamburg getrieben hast, so ein bisschen was zu deinem Track Record, was du so gemacht hast und was vielleicht auch so deine Stärken oder Ansätze sind, was du so treibst in Hamburg.
Ja, also mal zu meiner Person. Ich bin fast 30 Jahre alt. Im August werde ich 30. Bin seit 7 Jahren im Immobilienbereich tätig. Bin ausgebildeter Immobilienkaufmann. Habe das Handwerk bei einem renommierten Maklerunternehmen an der Alster gelernt. Und ja, was habe ich so zu verbuchen? Also ich habe über 300 Immobilien vermittelt. Bin selber auch Immobilieninvestor, wenn man das schon so schimpfen darf, eher weniger, finde ich immer so ein bisschen komisch, wenn man eine Immobilie hat oder in Immobilien investiert und sich als Investor irgendwie betitelt. Aber
so kommt es immer rüber, Martin, ne? Ja, bei allen Leuten, die man so hört, das sind dann alles Immobilieninvestoren.
Ja, ja. Ne? Also das bin ich nicht, ne? Aber ich investiere in Immobilie. Ich finde, Immobilie ist ein tolles Instrument und macht auch sehr viel Spaß, ist sehr praktisch. Aber da kann ich nachher noch mal ein bisschen was zu erzählen. Auf jeden Fall, ja, das ist so zu meiner Person. Und ich bin jetzt dabei, eine Firma zu gründen, beziehungsweise die ist schon gegründet. Und die hat halt einfach ein paar andere Ansätze, weil mir aufgefallen ist, gerade im Bereich der Maklertätigkeit gibt es dort, finde ich, Nachholbedarf, auch im Bereich der Dienstleistungen und Optimierungsbedarf. Und ich habe deswegen halt die Firma gegründet, auch mit dem Aspekt vielleicht weiterhin auch im Bereich Fix und Flip, das ist Immobilienankauf, Entwicklung und Verkauf, zu gehen. Und genau, das ist so der Hintergrund und zu meiner Position.
Na, wir kommen ja zum Schluss eh nochmal drauf. Ich werde ja eh nochmal fragen, wie die Leute dich bei Interesse auch kontaktieren können. Da kommen wir ganz zum Schluss eh nochmal gleich drauf. Super, dann können wir eigentlich mal loslegen. Wie immer bei meinem Podcast, die Hörer kennen es schon, auch heute geben wir natürlich nur persönliche Erfahrungen wieder, das sind keine Anlageberatungen, also weder Martin noch ich geben heute irgendwelche Anlagetipps. Wir sind deswegen komplett haftungsfrei gestellt und geben einfach nur unsere persönlichen Ideen und Gedankenansätze weiter, nicht mehr und auch nicht weniger. Ja, ich habe natürlich eine Einstiegsfrage, Martin. Ich habe mir Gedanken gemacht, was so die spannenden Themen und auch Fragen waren für mich, so die mich die letzten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre begleitet haben und die auch immer im Dialog mit anderen Leuten zum Thema Immobilien aufkamen. Und die spannende Frage, wenn wir natürlich hier über passives Einkommen aus Immobilien sprechen, ist natürlich die, macht denn überhaupt noch ein Immobilienkauf von vermieteten Immobilien heute im Jahre 2019 Sinn? Oder sind die Rahmenbedingungen, die wir gleich mal näher besprechen müssten, gar nicht mehr so interessant? Was sagst du dazu?
Also, da muss man klar differenzieren, was man mit Sinn meint. Ja, also, meine ich, habe ich den Sinn oder sehe ich einen Sinn darin, zu sagen, ich lege langfristig an und möchte mir ein Vermögen aufbauen für die Rente, weil meine Rente klein ausfallen wird, gerade für unsere Generation ja ein wichtiger Punkt. Oder möchte ich mit diesen Immobilien einen monatlichen Cashflow generieren? So, und um auf deine Frage da genau zurückzukommen, also ich sehe sicherlich eine langfristige oder ein langfristiges Investment absolut für möglich, ja, und da kriegt man sicherlich auch das ein oder andere, findet man sicherlich in den Märkten, aber man muss, wie ich immer so zu sagen pflege, ein kleines Trüffelschweinchen.
Ja, ja.
Also die fliegen einem da irgendwie nicht, die gebratenen Tauben fliegen einem da nicht irgendwie in den Mund.
Ach, das doch nicht, ja?
Nee, das ist leider nicht so. Also man muss sich halt schon sehr beschäftigen und muss wirklich genau schauen. Und vor allen Dingen muss man halt eben auch das Know-how mitbringen. Ja, so. Und das, finde ich, wird oftmals so ein bisschen falsch vermittelt, weil irgendwie gefühlt ja in den ganzen Podcasts, was man da so hört oder auch Artikeln, die man liest oder wie auch immer, das ja immer erzählt wird, so kauft die Immobilie und das wird schon irgendwie, so ist es nicht.
Ne? So, also ich muss gerade schmunzeln, Martin, weil genau so eine Gespräche habe ich natürlich auch mit Leuten geführt, die ich teilweise auch geschäftlich oder halbgeschäftlich kenne, wo denn doch immer die Denke ist, Immobilienpreise gehen immer straight ahead, gerade nach oben. Und zwar vielleicht nicht mehr, gar nicht mal linear, sondern eher exponentiell. Mhm. Ich meine, wir kommen nachher nochmal drauf. Ich habe noch was anderes mir dazu überlegt, was ich dich fragen möchte. Aber das ist ja wahrscheinlich einer der größten Trugschlüsse und vielleicht auch Gefahren für diese potenziellen Investoren, die wir momentan haben können. Ne?
Absolut, klar. Ne? Also das sehe ich genauso wie du. Klar ist, dass natürlich jetzt in den letzten Jahren und gerade so seit 2007, 2008 die Preise extrem nach oben geschossen sind. Ich persönlich muss auch mal ehrlich sagen, ich kenne natürlich auch nur die eine Richtung. Also, ne, als ich angefangen habe, da gab es nur, die Preise steigen. So. Und Fakt ist, wenn man sich mal andere Indizes anguckt, wie beispielsweise den Home Price Index in Amerika, da sieht man schon natürlich auch mal Schwankungen und dass es auch mal nach unten gehen kann. Und das sollte man auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Und wichtig ist, und das werde ich nachher auch nochmal vielleicht ein bisschen näher erläutern, auf gar keinen Fall aus meiner Sicht mit einer Wertsteigerung, mit einer extrinsischen Wertsteigerung rechnen, sondern eher sagen, okay, ich kaufe mir eine Immobilie, ich rechne die sehr konservativ durch und versuche halt wirklich die Immobilie intrinsisch zu entwickeln und zu schauen, welche Potenziale kann ich heben und wie kann ich dadurch meine Rendite erhöhen beziehungsweise auch langfristig die Immobilie wertstabil halten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das glaube ich einfach, dass viele diese Aspekte nicht beleuchten oder einfach gar nicht so darstellen und sagen, kauf einfach, die Preise steigen und dann hast du irgendwann, wenn du in Rente bist, alles richtig gemacht, wird nicht funktionieren. Also man muss schon investieren, man muss schon auch Know-how mitbringen und sich Know-how aneignen und auch ein Netzwerk haben, um in dem Bereich einfach Erfolg zu haben.
Also das ist auch so meine Erfahrung. Ich habe mich natürlich auch mit dem Thema Immobilien mal vor zig Jahren beschäftigt. Erzähle ich auch noch gleich zwei, drei Sätze dazu. Du kennst ja die Situation, die ich gerade bewältige. Wo ich dann auch gemerkt habe, Mensch, so einfach ist es denn doch nicht. So nach dem Motto, ja, auf jeder Zwangsversteigerung sind die ganzen Perlen. Du musst eigentlich nur hingehen, die Hand heben und kaufst da reihenweise die dicken Immobilien ein zu Toppreisen. Das ist ja nicht der Fall. So wie man es in dem einen oder anderen Buch oder E-Book oder ja Blogartikel ja liest. Ne? Ja, geh mal zur Zwangsversteigerung und da sahnst du dann dick ab und alles ist easy. Das habe ich also auch relativ schnell gemerkt. Das war's nicht. Ja, also zumindest heute nicht mehr. Vielleicht war das vor 20 Jahren mal anders. Ich weiß es nicht. Aber da war ich noch nicht in Immobilien investiert. Und ich denke mal, die meisten Hörer von uns auch nicht. Also das ist mir nur aufgefallen, dass teilweise es wirklich ein bisschen idealisiert ist. Aber egal, das soll uns heute nicht interessieren. Okay, also du sagst ganz klar, das Thema Immobilie ist schon noch spannend, aber Augen auf und du musst ein Trüffelschwein sein, habe ich rausgehört. Mhm. Und easy going mal eben nebenbei hier die dicken Renditen absahen, ohne viel Vorkenntnisse und ohne Netzwerk, wird ein bisschen schwierig.
Ja, auch absolut. Im Punkt, der, wo ja dein Thema eigentlich oder worum dein Thema ja eigentlich geht, ist ja, du möchtest ja uns erklären oder deinen Zuhörern erklären, wie man monatlichen Cashflow generiert, ein passives Einkommen generiert, damit ich aus dem Hamsterrad raus bin. Und um das zu schaffen in dem Bereich, braucht man sehr, sehr viel Know-how. Ja, man braucht auch Kapital, man braucht ein sehr gutes Netzwerk und man braucht da auch einfach ein Stück weit leider Glück. Ja, so. Beziehungsweise je mehr Know-how ich brauche, desto weniger Glück brauche ich. Aber ich sag mal, ich kann ja mal so ein bisschen was aus der Praxis erzählen. Gerne auch mal von meinem Freund Tim aus Hamburg. Schöne Grüße, Tim. Du bist ja auch ein Zuhörer sozusagen. Bei dem war es beispielsweise so, der ist auch im Bereich tätig, der ist auch erfahren, hat auch das Netzwerk, und bei dem war es so, der hatte sich für eine Immobilie in Winterhude interessiert, die war ja eigentlich überteuert angeboten, und da ist dann ein halbes Jahr, er hat sich's angeguckt, dann ist ein halbes Jahr nichts passiert, und dann hat er von der Maklerin eine Mail bekommen, dass jetzt eine Kaufpreisreduzierung stattgefunden hat. So, und er war mit einer der Ersten, der gesagt hat, Mensch, da gehe ich nochmal hin, ja, mit der spreche ich nochmal. Und der
Kaufpreisreduzierung, weil sie es nicht wegbekommen haben?
Genau, haben sie nicht wegbekommen. Also sowas gibt es auch, mag man auch kaum glauben, aber es gibt es. Ne? Habe ich auch schon öfter mal gehabt, dass man mal eine Kaufpreisreduzierung machen will, weil einfach der Eigentümer eine zu hohe Kaufpreisvorstellung hatte oder wie auch immer. Weil man hört ja natürlich von den Medien viel, ne? Preise steigen etc. Das animiert natürlich auch einen Verkäufer einen höheren Preis haben zu wollen. Ja, so, und bei Tim war es halt eben so, dass er da an der Stelle mit einer der Ersten war, und er hatte wirklich mit, weil er Verhandlungsgeschick hat sicherlich, hat er aber ja, die Immobilie günstig einkaufen können, ja, und sie dann über günstige Handwerker, also seinem Netzwerk natürlich attraktiv sanieren können, kostentechnisch wie aber auch von der Ausstattung her, und hat sie jetzt vermietet. Thema ist da aber auch ganz klar, der generiert daraus nur auch keine 1.000 bis 1.500 Euro an monatlichen Cashflow, denn er hat natürlich auch die Tilgung, er hat die Zinsen, ja, und am Ende, was da an, ich sage jetzt mal, was da an freien Cashflow bei ihm rauskommt, das ist minimal, und davon, das würde ich gar nicht mal als passives Einkommen insofern bewerten, ja, weil das einfach zu gering ist, davon kannst du nicht leben, etc. So, und Tim ist auch schon länger im Geschäft, so, und genauso wie bei mir ist es so, man braucht halt einfach Zeit, man muss sicherlich Erfahrungen auch sammeln und einfach mal schauen, okay, wo, an welchen Stellschrauben kann ich drehen. Und selbst dann ist noch nicht mal gesagt, dass ich, ich sag mal, mit nach 10, 15 Jahren vielleicht sagen kann, okay, ich generiere jetzt wirklich so ein passives Einkommen aus den Immobilien, dass ich davon leben kann. Und passiv setze ich auch ganz klar bei der Immobilie in Anführungsstrichen.
Fragezeichen halt, wahrscheinlich,
mit, ne? Mit einem dicken Fragezeichen versehen, ganz klar.
Also dazu habe ich eh nochmal nachher eine Frage. Mhm. Du hattest mir immer erzählt, Martin, du kennst ja auch Leute, die nicht jetzt ein kleineres Immobilienvermögen verwalten, sondern durchaus auch im 10 oder 20 Millionen Bereich im Privatvermögen die Objekte halten. Und das ist ja dann nicht unbedingt eine Halbtagsstelle, sondern das ist ja wirklich ein Fulltime-Job. Wenn trotz Hausverwaltung und allem bleibt der so viel liegen und muss geklärt werden, das ist ja nicht easy going, mal eben nebenbei zu machen. Ne?
Absolut. Absolut. Ja, also da kann ich nachher noch mal ein bisschen was zu erzählen, aber das ist richtig. Aber das ist auch natürlich immer die Frage, was will ich dann mit der Immobilie machen? Ne? So, also wenn ich jetzt mal sehe, ich habe auch Freunde, das sind, ich sag mal, vermögende Familien aus Hamburg, denen gehören da gefühlt Straßenzüge, ja, und bei denen ist es natürlich so, da leben die Familien davon. Da ist natürlich klar, die müssen da hochprofessionell ran, die arbeiten halt damit, ja, so, und haben eben auch schon ziemlich lange diesen Bestand, auch nach dem Krieg teilweise also Hamburg mit aufgebaut und dadurch halt eben einen riesen Immobilienbestand aufgebaut. Das ist natürlich insofern eine andere Nummer, als wenn jetzt ein Privatmann sagt, okay, ich habe bin von Beruf her Versicherungskaufmann oder Automobilverkäufer oder wie auch immer und möchte halt nebenbei einfach so ein bisschen was mit Immobilien zu tun haben. Die müssen natürlich nicht so ein Riesenrad drehen und sich auch nicht Gedanken über eine Firmierung machen, macht eine Holding Sinn oder wie auch immer.
Ne? Ja,
oder
ich verstehe schon.
Eine Stiftung. Ne?
Das sind also halt, die gehen da wirklich hochprofessionell mit einer ganz anderen Erwartungshaltung.
Müssen die auch. Ne? Also es ist, je mehr Bestand ich habe, desto mehr Arbeit habe ich und desto mehr muss ich mich halt eben auch um Sachen kümmern, wie beispielsweise auch eine Firmierung oder welche Unternehmensform macht Sinn, macht vielleicht sogar eine eigennützige Stiftung Sinn, solche Geschichten.
Also du sprichst jetzt speziell das Thema an, nur kurz zur Erklärung, kaufe ich das Objekt als Privatperson in Klammern, dann habe ich ja beim Verkauf andere steuerliche Rahmenbedingungen, als wenn ich das als GmbH beispielsweise kaufe oder als Stiftung sogar.
Genau.
Stellen sich einfach bei der Verkaufssituation andere Fragen, andere Einnahmemöglichkeiten, andere steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten.
So ist es, ne? Ja, klar. Auch so macht es auch im Bereich der Vermietung, ja, macht es auch Sinn, dass man, wenn man wirklich einen höheren Immobilienbestand hat, zu sagen, okay, ich gründe dafür eine GmbH und lasse die Immobilien, kaufe ich in die GmbH und ich beziehe meine Einnahmen aus den Mieten als Gehalt von der GmbH beispielsweise. Ja, so, also das macht unter gewissen Voraussetzungen auch Sinn, wenn man jetzt nicht den Aspekt sieht, okay, ich möchte halt entwickeln und dann nach 10 Jahren weiterverkaufen oder wie auch immer, sondern ich gründe das Ganze für meine Familie und bezahle halt eben, also meine Familie ist dann angestellt sozusagen und ich bezahle halt Gehälter aus diesen Mieteinnahmen, das macht dann schon Sinn, ja.
Also gibt schon ein paar spannende Gestaltungsmöglichkeiten.
Absolut, ja.
Das schön. Ist
flexibel und vielseitig.
Okay, ja. Sehr schön. Ja, spannende Frage, bevor ich es vergesse, wenn wir natürlich über Immobilien sprechen, dann schwingt natürlich auch immer bei dem einen oder anderen in der heutigen Zeit, ich kenne das auch wieder so von ein paar Freunden, dieses Thema Eigenheim mit, wo auch immer die Frage aufkommt, Mensch, macht es überhaupt Sinn, was Vermietetes zu kaufen oder zu erwerben? Sollte ich nicht lieber endlich meinen Traum zelebrieren und endlich den leben und mein eigenes Häuschen irgendwo kaufen? Also Grundstück und vielleicht Haus raufbauen oder sowas. Nur 2, 3 Sätze von dir, Martin, welche Erfahrung hast du da? Wie siehst du das persönlich, privat, als Martin Pfahl?
Also ich persönlich und ich glaube so langsam meine Frau auch, wir sind jetzt nicht mehr so, dass sie sagen, okay, wir müssen eine eigene Immobilie haben, die wir dann auch wirklich selber beziehen. Da habe ich, also meine Meinung ist, nein, brauche ich nicht. Ich bin viel flexibler, wenn ich in einer Mietwohnung oder einem Haus zur Miete lebe und das Geld, was ich dann möglicherweise für eine eigengenutzte Immobilie aufbringe, das investiere ich in vermietete Immobilien. Und für mich macht ganz klar eine Immobilienkauf für den eigenen, also für die Eigennutzung Sinn, wenn die Preise weiter steigen. Ne? Also das kann einen Sinn ergeben, ganz klar, wenn ich günstig einkaufe. Das entwickelt sich dann über die Jahre, in denen ich da drin wohne und ich verkaufe es dann vielleicht weiter. Dann habe ich eine Rendite, ist ganz klar. Aber keiner hat eine Glaskugel und weiß, ob die Preise weiterhin steigen. Das sehe ich nicht so. Das wird nicht immer eine Einbahnstraße sein, sondern das wird vielleicht auch mal Rückschläge geben etc. Und dann sehe ich das als große Belastung. Das ist meine Meinung, muss jeder für sich entscheiden. Gibt sicherlich auch Immobilien, die einem, die man günstig einkaufen kann, die man selber mit Handwerksgeschick entwickelt. Dann kann das auch Sinn machen, ganz klar, aber für mich nicht die richtige Strategie und ja, so. Das dazu.
Ja, also da mache ich ja auch immer keinen Hehl draus in meinen Folgen. Eigenheim ist ja so eine Sache, reines Konsumgut, das ist keine Investition, sondern reines Konsumgut. Ich glaube, da sind sich mittlerweile auch alle Blogger dieser Welt und Meinungsmacher im Internet total einig, dass das so ist. Ich glaube, da können wir zügig drüber gehen. Aber verlockend ist es natürlich allemal, sich mit diesem Thema immer mal wieder auch auseinanderzusetzen, sofern man noch ein Objekt, ein Grundstück oder ein Haus natürlich irgendwo bekommt. Du hast gerade was Spannendes angesprochen, und zwar Thema Kosten. Du sagst ganz klar, die Kosten oder die Preise für Immobilien werden nicht unbedingt straight ahead nach oben gehen, nicht linear, so wie es viele ja irgendwo am Markt annehmen und denken oder zumindest auch das so publizieren, weil sie vielleicht eigene geschäftliche Interessen haben. Du sagst, Mensch, es kann auch durchaus mal Rückschläge geben. Wie schätzt du denn generell den Kaufpreis momentan auch vielleicht im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland oder auch im Europavergleich ein? Weil ich höre immer so gerne das Argument, ja Mensch Lars, im Vergleich zum Ausland, also Japan oder ähnliche, England, London, das ist natürlich auch spannende Metropole, da sind wir ja noch völlig unterbelichtet und völlig günstig. Wie schätzt du denn diese Haltung ein, dass wir in Deutschland oder vielleicht auch in Berlin besonders ja so unheimlich günstig sind?
Ja, in Berlin sind wir ja nicht mehr so günstig. Da ist ja jetzt gerade ab 2016 ziemlich viel passiert. Übrigens vielleicht nochmal so, dass man es mal gehört hat. Also in Berlin liegt das meiste ausländische Kapital bei 50% vom gesamten deutschen Kapital, was im Prinzip von außen kommt, vom Ausland, liegt in zu 50% in Berlin.
Nur in Berlin, also in der Stadt?
Nur in Berlin.
Also nicht München, also
nicht alle München, anderen. Also das andere ist, genau, das andere ist sehr, also gerade Hamburg kann ich auch immer sagen, ist ein konservativer Markt. Da gibt es halt noch viele, ich sag mal so, deutsche Familien etc. Also das Verhältnis ist da schon doch noch sehr viel geringer als in Berlin. Mhm. Wird sich aber auch, also merken wir natürlich auch, dass sich da doch mehr und mehr auch tut und sicherlich auch mehr ausländische Investoren in den Hamburger Markt kommen. Aber Berlin ist für Deutschland also wirklich das ja,
Eldorado,
das Mecker für so einen institutionellen ausländischen Investor.
Weil günstig, weil spannend, weil hip, oder?
Also, weil, genau, ne, viele Aspekte, weil günstig, weil hip. Ich habe sogar mal mit einem Investor gesprochen, der sagt, das ist Berlin ist das New York von Europa. Ja,
ehrt mich dann, ja sehr.
Ja, also. Ja, ist auch sicherlich so ein bisschen so. Ja, und was natürlich in Berlin ist, sind natürlich die Mieten sind halt entwicklungsfähig. Ne? So, und da achtet natürlich auch ein Investor drauf. Wie kann sich dieser Markt noch entwickeln? Das ist das eine, wobei er das wenig sieht, sondern Investor schaut halt wirklich nach Potenzialen. Welche Potenziale kann ich heben? Ja, so, und wenn ich da unterdurchschnittliche Mieten habe und irgendwo in Friedrichshain beispielsweise Mieten sehe von 6 bis 7 Euro, dann ist klar, dass das sicherlich für einen Investor interessant sein kann. Nicht nur für einen ausländischen, aber auch für einen deutschen, logisch. Genau, und da setzt er dann halt eben die Schraube an, ne? Und versucht dann halt eben das zu kaufen. Und man muss dazu sagen, auch gerade Asiaten, gerade aber auch, ich sag mal, die Amerikaner etc., die rechnen natürlich mit ganz anderen Renditen. Ne? Also für die sind hohe Renditen im Bereich irgendwie noch mit 2-3% vielleicht. Das sieht bei uns schon nochmal ein bisschen anders aus.
Das ist dann eine gute Rendite, ja? Das reicht denen aus.
Das ist für die in Ordnung. Ne? Für so einen institutionellen ist das okay. Ne? Also gerade die Asiaten, die rechnen halt einfach nochmal mit komplett anderen Faktoren.
Also das ist spannend. Nur als kurzer Einschub am Rande, hat jetzt nichts mit Immobilien zu tun. Ich habe mich neulich mit einem Investor aus Paraguay unterhalten. Mhm. Also einem Deutschen, der in Paraguay ansässig ist und dort unter anderem Rinderzucht betreibt, Immobilieninvestments etc. Der sagt, unter 20% musst du in Paraguay gar nicht aufschlagen, ja, weil du ansonsten überhaupt gar keine Menschen irgendwie bewegen kannst, auch nur im Ansatz, irgendwo die Tasche aufzumachen und zu investieren. Also 20 plus X ist die Devise. Mhm. Das nur als kurzer Gag am Rande.
Ja.
Siehst du, Martin, irgendwo Risiken, wenn du sagst, 50% des Auslandskapitals sind alleine in Berlin geparkt? Oder sagst du, nö, das ist okay, und oder siehst du das kritisch?
Ja und nein. Also ich sag mal so, ich um auch nochmal deine Frage zu beantworten, wie bewerte ich den deutschen Immobilienmarkt auch im Bereich der Preise etc. Also der deutsche Immobilienmarkt ist natürlich jetzt mehr interessant geworden für Investoren, weil der sehr unterentwickelt ist. Und weil man wirklich auch dazu sagen muss, der ist erst sehr konservativ. Also die Tilgungsraten sind sehr hoch in Deutschland und halt eben die relative Erschwinglichkeit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich mit Immobilien beschäftigt und die vermieten möchte, ist immer ein wichtiger Faktor, die relative Erschwinglichkeit zu berechnen, um halt eben zu schauen, was kann sich die Bevölkerung oder halt eben die Menschen, die dort in dieser Region wohnen, in der ich dort eine Immobilie habe oder die jetzt ein Investor dort halt eben ein großes Portfolio hat, wie kann ich an der Stelle, also können sich die Mieten auch die Leute dort leisten, die dort leben. Ja, so, und da ist das Thema relative Erschwinglichkeit, wird auch gerade genutzt bei den, wenn man jetzt Immobilien aufteilt, also Zinshaus, Standardgeschäft, Zinshaus ankaufen, aufteilen in Eigentumswohnungen und dann halt eben abverkaufen, dann guckt man natürlich schon, welche Zielgruppe kauft in dieser Lage so eine Immobilie, also so eine Eigentumswohnung, was ist die bereit zu bezahlen für Immobilie, also was kann sie sich leisten, und daraufhin muss man dann halt eben gucken, wie ich dann halt eben das Angebot, in dem Fall die Immobilie, da schnüre und das an den Markt gebe. Und dafür, also das sieht man natürlich auch, wie investieren derzeit und wie arbeiten Projektentwickler, die gehen natürlich im Bereich des, ich sag mal Luxussegment oder schon doch in dem Bereich, wo es um hohe Kaufpreise geht, weil natürlich einfach die ja, in Berlin lebenden oder auch in Hamburg oder wie auch immer deutschlandweit sich einfach die Immobilie leisten können und weil natürlich auch ein höherer Gewinn für den Bauträger dann an der Stelle drin ist.
Ja. Okay. Genau, und Risiken konkret, ja, was würdest du sagen, um nochmal das Thema aufzugabeln? Um das nochmal
aufzugabeln, also ich sehe das Risiko, dass jetzt irgendwie eine Blase kommt, sehe ich nicht. So, das ist, also da gibt es auch vielleicht ein kleiner Input nochmal im Bereich, der, wenn man sich belesen will und mal so ein bisschen informieren will, ist immer das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, Professor Dr. Vogländer, eine gute Adresse, um sich da mal zu informieren, den durfte ich selber mal kennenlernen, absoluter Fachmann und auch der sagt natürlich, ne, also sehr konservativer Markt, Immobilienblase in Deutschland für mich nicht da. Sicherlich muss man mal ein bisschen schauen, was da so im Ausland los ist. Märkte verändern sich, Stichwort jetzt Brexit und London. Ne? Da habe ich auch schon letztens gerade besichtigt, eine Dachgeschossfläche mit einem Investor, der in London aktiv ist, aber auch in Hamburg sozusagen gelebt hat. Und der hat mir auch erzählt, also in London sieht es schon ein bisschen, korrigiert sich der Markt so ein bisschen.
Da
also
ist
auch keine Blase, aber...
Echt, ja?
Ja, das ist so.
Ja. Rückgang, ja? Oder?
Ja, so ein bisschen schon, ja.
Kann man Prozente nennen? Oder
ja, nee, also hat mir jetzt keine Prozente genannt, aber er sagte schon, dass das zu merken ist natürlich, dass mehr Angebot da ist, die Nachfrage natürlich auch ein Stück weit sinkt, weil einfach der Markt verunsichert ist. Ne? Was passiert jetzt? Brexit kommt da nicht, wird wahrscheinlich kommen, klar. Für Zinsen kann ich mir dann Geld leihen, etc. Also all sowas, das verunsichert natürlich den Markt und verunsichert auch dann die Nachfrage irgendwo, ne, an dem Angebot.
Apropos, das hatten wir ja noch gar nicht thematisiert. Der Markt ist ja sicherlich auch, oder dieses Kaufpreisgefüge, sehr stark getrieben durch unsere momentane Zinssituation, die ja sehr niedrig anzusiedeln ist im Vergleich zu den letzten 30 Jahren. Ich glaube, du weißt es besser, wir lagen noch nie so günstig wie momentan.
Absolut, ja.
Und das ist ja sicherlich ein absoluter Indiz dafür, dass darüber natürlich auch die Preise gestiegen sind oder ein Grund dafür, kein Indiz, sondern eher ein Grund dafür, dass die Preise in dieser Form gestiegen sind, weil die Leute sich so einfach finanzieren können wie noch nie.
Ja.
Sicherlich auch ein Risiko und das war eigentlich so das Thema, Martin. Stichwort Risiken. Siehst du für den Anleger, der heute möglicherweise noch ein vernünftiges Objekt günstig erwerben kann, sei es vermietete Eigentumswohnungen, sei es vielleicht sogar ein Mehrfamilienhaus oder du sagtest ja gerade Zinshaus, was ja nichts anderes ist als ein Mehrfamilienhaus. Siehst du da gewisse Risiken, wenn der Zins sich wieder verändert und der Markt sich korrigiert oder sagst du, nö, alles gut, das kann man aussetzen? Wie schätzt du das ein?
Das ist auch wieder eine Frage. Also mit Sicherheit, wenn die Zinsen steigen, dann wird sich am Markt was bewegen. Das ist ganz logisch, aber wie ich ja schon gesagt habe, es wird jetzt nicht irgendwie eine Blase geben, die dann platzt, weil die Tilgungsraten sehr hoch sind. So, klar gibt es Risiken für Investoren auch in dem Bereich oder für jetzt Privatleute, die jetzt sagen, ich leg mal an. Denn natürlich muss man nicht nur die Zinsen sehen, das ist definitiv klar, kann ein Risiko sein. Wenn ich gerade zu teuer einkaufe und dann nachher irgendwie die Zinsbindung ausläuft, weil die meisten finanzieren ja nicht variabel, sondern mit Zinsbindung.
Also variabel heißt ohne feste Laufzeit. Genau. Ja, ich könnte jederzeit ablösen sozusagen.
Genau, das ist so eher im Bereich der institutionellen, die arbeiten eher so. So, wo waren wir jetzt? Wir fahren verloren, oder?
Ja, Stichwort Risiken.
Risiken,
genau. Welche siehst du also, durch eine Marktkorrektur?
Und klar, ne, also wenn die Zinsen steigen, dann kann das unter anderem kann ein Risiko werden. Aber was man auch sicherlich sehen muss, ist, man muss halt eben auch schauen, wie verändert sich eine Gesetzgebung. Stichwort Mietpreisbremse. Mhm. Da muss man halt eben auch schauen, wie Milieuschutz ist auch ein Thema.
Was ist Milieuschutz?
Also Milieuschutz ist beispielsweise, das hat man in Berlin-Friedrichshain, wo dann beispielsweise gesagt wird, ich darf ein Mehrfamilienhaus...
Ich dachte jetzt, das hat das mit der Herbertstraße zu tun.
Also,
aber das dachte ich jetzt. Das war ein Irrtum.
Ja, okay. Gut, nee, also...
Milieuschutz.
Milieuschutz. Also hat damit was zu tun, dass beispielsweise das Milieu, so wie es da vorherrscht, einfach mal salopp ausgedrückt, so erhalten bleiben soll. Mhm. Ja, und dass man, Stichwort Gentrifizierung ist ja auch so ein Thema und in aller Munde, also die Bevölkerung dort oder die Leute, die dort leben, die sollen nicht verdrängt werden. Das hat man auf St. Pauli beispielsweise, aber auch hier in Berlin, weiß ich, in Prenzlauer Berg oder Friedrichshain gibt es da Sachen. Und da,
also man will die Kultur so belassen, wie sie vorher hat, die Mieterstruktur und so weiter, so, das soll sich nicht verändern. Genau, okay. Genau.
So, und man möchte halt eben da, oder man untersagt beispielsweise dort die Aufteilung in Wohneigentum. Also von Mehrfamilienhäusern und dann Aufteilung in Eigentumswohnungen und den Abverkauf. Das wird dann untersagt oder sogar in Berlin auch vorgeschrieben, in welchem Umfang und mit welcher Ausstattung ich beispielsweise die Immobilie erneuern oder renovieren darf oder sanieren darf etc. Da gibt es Auflagen. Und sowas muss man natürlich beachten. Und um mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, ich betreue auch einen Investor, der ist schon ein Ticken älter, sage ich mal so, auch hat so in den 90er Jahren.
Wie alt ist er denn?
Ja, der ist schon Ende 80, vielleicht sogar 90.
Nee, der aber ist
90
schwer schon. Unterwegs.
Der ist 90, habe, ne? der ist ein unfassbarer Mann. Also ich bin so glücklich, den auch kennengelernt zu haben, weil der ist nicht nur Investor, sondern der ist auch Dichter und schreibt Bücher und so. Und das ist halt unfassbar, wenn ich mich mit dem austausche, was da an Know-how, was man da lernen kann. Und der hat mir oft halt auch erzählt über die 90er Jahre, da hat er angefangen mit seinem mit dem Aufteilen von Objekten, also Aufteilergeschäfte, und ist damit.
Also er hat, kurz zur Geschichte mal, der hat also Häuser gekauft,
genau,
und hat dann die Dinger an einzelne Wohnungen verkauft. Das meinst du mit Aufteilergeschäft?
Genau, das ist Aufteilergeschäft, genau. Und
damit kann man gut Geld verdienen.
Damit kann man,
weil du es groß einkaufst und dann im Einzelhandel sozusagen verkaufst.
So sieht's aus. Ne? Oh, okay. Das ist halt eben so eine gute Strategie, um da halt eben Millionen zu verdienen. Das hat er gemacht. So, der hat mir erzählt, also er hatte mal einen Fall, das war auch in Hamburg, und er musste, also da war das Objekt schon aufgeteilt, aber es gab noch keine Grundbücher. Aufgeteilt war, es gab eine Teilungserklärung sozusagen, aber das war gerade in der beim Bauamt etc., also gerade in der Mache. Und es fehlten halt die Grundbücher. Und dann musste er aus dem Urlaub, wurde er vom Notar angerufen, pass auf, hier gibt es jetzt die Absicht, dass dort ein Milieuschutz installiert wird sozusagen.
Also von Tag über Nacht,
und,
oder ja?
Genau, so. Und das hat der Notar mitbekommen und sagte, Mensch, du musst unbedingt zu mir kommen, wir müssen das beurkunden, dass wir die Grundbücher in Auftrag geben und die Grundbücher erstellen, damit wir nicht das Problem haben, dass du hier nachher ein Objekt eingekauft hast, du wolltest es halt eben aufteilen und er darf es nicht mehr. Und das kann einem natürlich die komplette Geschichte zerschießen, ne? Das ist dann
also auch so gerade Faktoren, weil wir über Risiken sprachen, die kann man nicht vorhersehen. Auch von der Gesetzesseite kann man schon was reingrätschen, was ich nicht auf dem Radar hatte.
Genau, also man sollte das auf dem Radar haben, ne? Aber das ist wieder das, was ich eingangs gesagt habe. Da muss man sich natürlich auch täglich damit beschäftigen. Man muss sich auch politischen Situationen angucken, auch allein die politischen Strömungen, ne? Also so, all solche Sachen, die spielen da mit rein. Und wie gesagt, da muss ich mich halt eben doch schon regelmäßig, und das heißt täglich, sag ich immer so, 2 bis 3 Stunden sollte man da schon investieren, einfach um sich zu belesen, um zu schauen, wie rechne ich mal Immobilien durch etc. Also das erfordert schon doch ein gewisses Know-how und auch, dass man da Zeit investiert. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Aber das ist ja gefühlt bei allem so.
Ne? Lass uns mal konkret werden, Martin. Also ich glaube, wir haben eine ganz gute Basis jetzt geschaffen, wie es momentan 2019 aussieht. Es gibt gewisse Risiken, es gibt noch gewisse Chancen. Wir sind sicherlich im Kaufpreisbereich durchaus etwas oben angesiedelt. Das dürfen wir mal festhalten. Da stehen wir jetzt momentan gerade in dieser Podcast-Folge. Lass uns ruhig ein bisschen konkret werden oder konkreter werden, was es für Möglichkeiten jetzt wirklich gibt, ein passives Einkommen rauszuholen. Mhm. Bevor wir direkt damit starten und wirklich ganz konkret werden, was sind deiner Meinung nach die beiden größten Vorteile und auch die beiden größten Nachteile, wenn ich als Investor beispielsweise eine Eigentumswohnung kaufe und die dann vermiete oder vielleicht sogar ein Haus kaufe und dieses dann mit mehreren Wohnungen vermiete, also eine richtige Wohnimmobilie vermiete. Was sagst du, die 2 größten Vorteile, die 2 größten Nachteile,
also
unabhängig jetzt von 2019?
Sicherlich ist für mich ein Vorteil ist der Fremdkapitalhebel. Das ist definitiv ein Aspekt, der ein Vorteil ist. Auf der anderen Seite für mich halt eben die Praxis der Immobilie, denn natürlich hört sich das alles immer sehr wissenschaftlich an, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen auch auf dem Markt, der mit einfachem logischen Verstand, und für mich ist Immobilie immer sehr, 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 sehr logisch, gute Renditen erzielt. So. Und das kann man definitiv machen, wenn man davon was versteht. Und was auch ein Argument, weil ich will lieber drei Vorteile und zwei Nachteile sagen,
Immobilienfreund. Ach Mensch, ja. Ein Verkäufer.
Ja, so ist es. Nee, und was halt eben für mich halt ein Aspekt ist, ist, eine Immobilie ist sehr, sehr vielseitig. Es ist zwar starr, es ist eine Immobilie, aber man kann halt wirklich sehr viele Strategien für eine Immobilie anwenden und kann dadurch halt eben auch seinen Willen sozusagen oder was für Renditen man halt eben erzielen möchte oder so, kann man mit verschiedenen Strategien erzielen.
Und die Wertschöpfung wahrscheinlich frisieren auch dadurch.
So, ne? Sieht's aus, genau.
Ja, das hat mir gefehlt. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Genau. Ne? Du sprachst gerade einen spannenden Punkt an, was ja immer bei der Kapitalanlage ein Thema ist, Fremdkapitaleinsatz. Ich fasse das mal zusammen, so wie ich das momentan verstehe. Ich leihe mir Geld bei einer Bank mit einem möglichst geringen Zins, also Geld, was ich übrigens selber ja nicht habe oder nicht einsetzen möchte, und erwerbe damit ein Investitionsgut, eine Immobilie, also ein Anlageprodukt im weitesten Sinne, was im Idealfall so viel Gewinn abschüttet oder ausschüttet, dass die Zinsen, die ich für diesen Kredit, den ich aufnehmen musste, getragen werden oder vielleicht sogar ein Gewinn dabei rausspringt jeden Monat. Das wäre ja eigentlich perfekt. Das ist ja die Grundidee einer kreditgehebelten Kapitalanlage, wenn man so möchte.
Absolut.
Oder siehst du es als bei Immobilien anders? Oder?
Nee, so ist es bei der Immobilie ebenfalls.
Genau. Mit Sicherheit auch ein spannender Punkt, warum viele immer über das Thema Immobilie sprechen, weil wir natürlich häufig im Aktienbereich oder bei anderen Kapitalanlageprodukten die Möglichkeit nicht haben. Ich denke, dass das auch der große, so wie ich ja dich auch über die Jahre verstanden habe, der große Hebel ist beim Vermögensaufbau selber, über Fremdkapitaleinsatz, ja, den Gewinn einzufahren. Also über den Faktor Zeit eine Sache abzahlen zu lassen, über den Mieter in dem Falle. Ja, also die Bankrate zahlt ja so ein Stück weit der Mieter, ob ganz oder zum Teil, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist ja die Grundidee, ne?
Das ist die Grundidee, und da kommt es dann halt eben auch auf das Einkaufsgeschick, also wie günstig bekomme ich eine Immobilie im Verhältnis zu der Miete, die ich dafür bekomme, ne? Und das ist halt eben genau der Punkt. Da kann ich nachher gerne nochmal was zu erzählen, auch mal aus der Praxis, also zu meiner Immobilie. Ich habe eine in Berlin-Friedrichshain und da kann ich gerne auch mal erzählen, was ich da eingesetzt habe und was ich da jetzt rausgeneriere oder im ersten Jahr rausgeneriert habe. Das ist ja vielleicht mal ganz interessant. Aber mal zu den Nachteilen.
Ja, was siehst du kritisch? Ja.
Also ich sehe kritisch, dass natürlich ich muss Zeit investieren. Ja? Ich muss Zeit investieren und muss mich damit beschäftigen. Und ob es nun ein Millionenvermögen ist oder ein Bestand ist von mehreren Millionen oder ob es die kleine Ein- oder Zweizimmerwohnung ist, und es ist nur eine, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss vielleicht zur Eigentümerversammlung, ich muss das halt eben im Prinzip versuchen zu optimieren, ja, also weil ich sage halt immer, wenn ich mich in Immobilie investieren möchte, ja, dann muss ich mich halt eben, dann will ich es auch richtig machen und nicht irgendwie so Halbgas, weil dann kann ich auch irgendwie in einem Immobilienfonds investieren.
Dann performt es ja wahrscheinlich auch nicht.
Genau,
ne?
Also, ne, so. Und wenn ich jetzt eine eigene Immobilie habe, dann muss ich mich halt damit auch beschäftigen. So. Und wenn ein Mieterwechsel stattfindet, dann muss ich halt eben auch eine gewisse Ausstattung liefern. Denn die Ausstattung bestimmt über den Mieter sozusagen. Ja? Habe ich eine schlechte Ausstattung, dann bekomme ich halt möglicherweise auch einen Mieter, der dann vielleicht mal irgendwie die Miete nicht bezahlen kann oder wie auch immer. Also die Ausstattung bestimmt immer auch das Niveau des Mieters. So. Und das ist ganz wichtig. Und das ist ein Punkt. Also ich muss mich damit beschäftigen. Es ist schon ein Zeitaufwand, auch bis man das dann wirklich gelernt hat. Nächster Nachteil ist ganz klar auch, dass man doch sicherlich von einem äußerlichen Faktoren abhängig ist, die man dann, Stichwort Politik, nicht immer beeinflussen kann. Das ist halt so, ne? Also Jetzt die Grünen beispielsweise da sagen, okay, ja, wir Mieterhöhungen, also steht ja jetzt zur Debatte, Mieterhöhungen dürfen nur 3%, glaube ich, ja, ich glaube 3% stehen da im Raum, maximal im Jahr sein. Also ne, das ist ja für mich ist ja völlig irre, ja. Aber kann natürlich sein, dass das mal irgendwie Einklang findet und sich die breite Masse dafür entscheidet. Und dann habe ich definitiv ein Thema. Und dann muss ich mich mit gewissen anderen Strategien muss ich mir dann überlegen, wie ich ja, wie ich dann meine Rendite erziele und wie ich dann optimiere.
Ja, ob das, gesellschaftlich mag das alles vertretbar sein, aber auf einmal ist man natürlich als Investor in der Situation drin, dass einen die Belange aus einer ganz anderen Brille interessieren, ne?
Absolut, absolut. Das, das ist auch so. Ne?
Und wie stehst du selber, Martin, zu dem Thema? Also das sehe ich ja als immer eines der größten Herausforderungen oder auch Kritikpunkte vielleicht oder Risikofaktoren, das Thema Klumpenrisiko. Ich kaufe mir jetzt eine Eigentumswohnung oder vielleicht sogar ein kleines Zinshaus, da bin ich ja ganz schnell bei 3.000, 4.000, 500.000 Euro. Das ist ja schon ein Wort, das ist ja schon ein Investment, meine Herren, da muss schon alles gut gehen, ne? Wie siehst du das Thema Klumpenrisiko?
Klumpenrisiko sehe ich insofern, es gibt es sicherlich, auf jeden Fall, aber ich versuche natürlich, also den Klumpen bezeichne ich jetzt mal mein eingesetztes Kapital. Ja, so, weil bei der Immobilie habe ich immer noch einen Gegenwert. Ja, so, also das ist ja bei anderen Produkten vielleicht mal ein bisschen anders, aber ich habe hier immer noch Betongold, wie man das so nennt. So,
schöner Werbespruch.
Ja, also. Nee, es ist auch so. aber man hat natürlich also dieses Klumpenrisiko eher weniger, weil man natürlich versucht, so viel Fremdkapital wie möglich halt irgendwo einzusetzen, also zu bekommen und so wenig Eigenkapital wie möglich einzusetzen. Also Beispiel, ein Immobilienportfolio gilt für die Bank als sicher, wenn 60% Fremdkapital impliziert sind sozusagen und 40% an EK des Investors.
Eigene Mittel.
Und das, ist für eine Bank beispielsweise ein sicherer Immobilienbestand. Warum ist das so? Weil man ermittelt hat, dass der Wert einer Immobilie jetzt nicht mehr als beispielsweise von 100 auf 50% fällt. Ja,
also die Bank ist auf der sicheren Seite sozusagen. Die
Bank ist auf der sicheren Seite. Also was versuchen, ich sag mal, professionelle Investoren, wenn der Bestand im Prinzip, ich sag mal, ein Fremdkapitaleinsatz von, ich sag mal, knapp 50% hat oder 40%, dann versuchen sie halt eben den Fremdkapitaleinsatz wieder zu erhöhen, weil sie stille Reserven haben und diesen Kapitalstock dann wieder in eine neue zu investieren. Und somit ist das im Prinzip wie ein Schneeballprinzip, ja, und erhöht mir natürlich schon irgendwo die Möglichkeiten, dann auch sicherlich ein Vermögen aufzubauen. Und dann sehe ich ein Klumpenrisiko, natürlich, wenn der Markt sich mal korrigiert, kann es sicherlich, wenn ich dazu knackig gerechnet habe, zu Themen kommen, aber im Grundsatz sehe ich das eher weniger, weil ich natürlich wirklich versuche, zu sagen, bei einem Investment versuche ich immer so niedrig wie möglich zu tilgen, um halt einen monatlichen Cashflow zu generieren, ja, und aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht es, ich habe 250.000 Euro und ich investiere 250.000 Euro in eine Immobilie. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, diese 250.000 Euro, die nehme ich beispielsweise vielleicht als und kaufe mir vielleicht da 4-5 von, ja, so. Oder ein Zinshaus. Das ist interessant.
Das bringt mich jetzt eigentlich schon direkt zum nächsten Thema, weil das ist ja das eigentliche Ding, worauf ja jetzt jeder wartet, vielleicht auch im Rahmen dieser Podcast-Folge. Welche Renditen kann ich jetzt wirklich konkret einfahren? Lass uns vielleicht mal zwei Szenarien unterscheiden. Fangen wir ruhig mal mit dem vielleicht uninteressanteren Szenario an, was die wenigsten wahrscheinlich unserer Hörer betreffen wird, das Szenario Barzahler. Also ich habe 100, 200, 300, 400.000 Euro auf der Kante und überlege mir, Mensch, was kann ich damit machen? Oh Mensch, ich kaufe da eine Immobilie. Das wäre ja eine Möglichkeit, die vermiete ich, dann kriege ich irgendeine Miete raus, da gehen noch ein paar Kosten von runter, sei es Hausverwaltung, Rücklagen etc., vielleicht ein bisschen was für eine spätere Sanierung und dann bleibt ja irgendwas übrig. Da würde mich jetzt mal interessieren, Martin, und da können wir ja ruhig mal mit dem Hamburger Markt kalkulieren, ich glaube, der ist ja durchaus vielleicht nicht 100% repräsentativ, aber das ist zumindest ja irgendwo vernünftig, hat man eine Vorstellung von.
Ja.
Welche Renditen, und jetzt wird es ja mal wirklich spannend, kann ich dann tatsächlich als Mietrendite erwarten, wenn ich irgendwo in einer vernünftigen Lage in Hamburg, du kannst auch gerne mal was zu den Kaufpreisen sagen, wenn ich da was kaufe, über was reden man da?
Also, das ist, ich sag mal, schwierig. Also man kann das nicht pauschalisieren und sagen, so, in Hamburg gibt es eine Rendite von 3% oder 4% oder 2%. Fakt ist natürlich schon, oder ich nenne einfach ein Beispiel. Ich habe ein Objekt gehabt, das war ist ein Zinshaus gewesen, mit 3 Aufgängen, 27 Wohnungen, Kaufpreis lag bei 4,6 Mio.
Hossa, das ist ja schon ein größeres Kaliber.
Genau, so. Und da lag ich beim Faktor Vorkauf-Nebenkosten von 26-fach. Das wären, mal schauen, also wenn man jetzt mal die Kauf-Nebenkosten an der Stelle mit rausrechnet, oder beziehungsweise.
Rechne das mal durch. Also Martin hat gerade mal seinen Taschenrechner gezückt und rechnet jetzt gerade mal direkt durch, was das jetzt bedeuten würde.
So.
Schauen wir mal, ob wir dazu vernünftigen Zahlen kommen.
Bei 3,8 Vorkauf-Nebenkosten.
Was sagt die 3,8 jetzt aus?
3,8% werden das
jetzt. 3,8%.
Also für so ein Projekt ist das schon gering.
3,8%
Vorkauf-Nebenkosten und vor auch Bewirtschaftungskosten, Verwalter etc.
Also das heißt, ich müsste ja noch einkalkulieren, dass mich diese 4,5 Millionen, sagtest du?
4,6.
Genau. 4,6 Millionen Kaufpreis ja im Kauf noch Nebenkosten erzeugen.
Absolut.
Also Stichwort Grunderwerbsteuer, diese Themen sprichst du jetzt gerade an, ne?
Genau.
Ich weiß gar nicht, wie hoch sind die in Hamburg, die ganzen Nebenkosten?
Also die Kosten für den Makler sind so zwischen 6,25%, einige sind auch schon bei 7,14%.
Kriege ich so ein Objekt ohne Makler?
Sicherlich, aber schwierig.
Okay. Ja,
also muss ich, wenn ich in dem, das wieder das Stichwort Netzwerk, habe ich ein gutes Netzwerk in dem Bereich, ja, so, dann kann es natürlich sein, wenn ich jetzt einen Investor irgendwie beim Golfen kennenlerne und er sagt, Mensch, ich will mich da von einem Objekt verabschieden, dass man da auch einen günstigen Einkauf bekommt und auch den Makler irgendwie beiseite bekommt. Aber schwierig ist es alle Male. So, dann gibt es halt eben, in Berlin wären es 6%, in Hamburg wären es 4,5% an Grunderwerbsteuer plus je nachdem, sagen wir mal, zwischen 1-2% an Notar- und Gerichtskosten, eher 2% an Notar- und Gerichtskosten, weil wir ja doch mit einem höheren Fremdkapitaleinsatz und einer Grundschuld arbeiten, demzufolge wird der Preis für den Notar auch höher. Also liegen wir was bei 2%. So, dann liegen wir was bei 12,75%.
12,75%, das ist ja Wahnsinn.
So, jetzt muss man halt erstmal sagen, okay, 3,8% Vorkauf, Nebenkosten etc. ist nicht viel.
Besser als auf dem Tagesgeld,
ja,
aber kein Grund, Juhu zu schreien.
Was
ja.
ist hier interessant gewesen? Hier ist natürlich interessant, dass der durchschnittliche Euro pro Quadratmeter Preis an Miete bei auch 8 Euro, ich glaube 8,80 Euro oder knapp 9 Euro lag. Die eigentliche Marktmiete dort in der Lage, eine vernünftige Lage, lag aber bei, ich sag mal, 10 Euro oder 11,50 Euro roundabout, also in diesem Bereich. Ja, so. Und da kann ich natürlich dann schon an der Stellschraube drehen und dann kann es natürlich schon für einen Investor interessant sein, der sagt, okay, ich kaufe das, ja, weil der Markt, gerade im Zinshausbereich, ist nochmal wieder was ganz anderes, der ist sehr, sehr leer gefegt, wo sich da jetzt auch im letzten Monat ein bisschen mehr getan hat.
Also wenig Angebot.
Wenig ja. Angebot, genau. Und dann fängt man natürlich an, okay, zu schauen, was kaufe ich da und wo kann ich halt eben optimieren? Oder beispielsweise gibt es Möglichkeiten, dort Stellplätze zu errichten? Gibt es Möglichkeiten, das Haus aufzustocken? Das wäre hier jetzt schon gemacht. Ja, aber so schaut halt eben ein Investor, gibt es Potenziale und wo kann ich die heben? So, und dann sagen wir mal, auf die nächsten 5 bis 10 Jahre, dann zieht er halt eben entwickelt diese Potenziale und liegt dann nachher vielleicht bei einer Rendite von 4% nach Kaufnebenkosten und allem. Wenn er dann halt die Mieten auch angepasst hat, das ist natürlich auch immer eine Sache, das ist mit Arbeit verbunden, dafür brauche ich einen Verwalter, ne? Das ist mal nicht eben so, ja, ich schreibe mal einen Brief und dann geht das so durch, die rennt zum Mieterverein etc., was ja auch ihr Recht ist, gibt ja auch nochmal die Kappungsgrenze, beziehungsweise ich kann nur 15% dann auch erhöhen, ne? Also ich habe nicht gleich die normale durchschnittliche Miete. Das sind so alles Faktoren, aber das sind natürlich auch Sachen, die gehen jetzt noch, also so ein Faktor mit 26-fach, der ist jetzt noch möglich, weil Zinsen sind niedrig, der Markt ist leer
gespürt. Was meinst du mit dem Faktor mit 26-fach?
Achso, das ist immer der Kaufpreis durch die Mieteinnahme per anno. Ne, das berechnet immer den Faktor. Mhm. Und, genau. Und der Faktor, der ist auch immer Quatsch. Ja, viele sagen, oh, wenn der Faktor zu hoch ist, dann kaufe ich nicht. Wenn der Faktor hoch ist und ich eine geringere Miete habe und entwickle die, dann ist der Faktor auch wieder in Ordnung. Dann kann ich das machen. Mhm. Ja, so. Aber bei einer, wenn ich jetzt bei 26-fach wäre, ja, und würde die Miete, die Marktmiete jetzt für das Projekt beispielsweise lege schon bei 11,50 Euro, dann ist das so teuer. Mhm. Ne? Weil dann werde ich dafür keinen finden. Außer, das ist einer, der muss irgendwie Strafzinsen zahlen und sagt, pass auf, ich muss unbedingt irgendwie jetzt 5 Millionen mal eben loswerden oder so.
Also kann man wirklich mal klar festhalten, und wir haben es hier schon mit einer ordentlichen Größenordnung zu tun, also 4,6 Millionen ist ja sportlich, so um die 3-4% liegt man halbwegs im realen Bereich, wenn ich es als Barzahler machen würde.
Genau.
Machen das Leute als Barzahler? Nein. Kaufen Leute das bar bei euch?
Nein. Also doch, ja, gibt es auch, aber da rate ich halt von ab. Also es gibt sicherlich, oder was ich jetzt häufiger auch habe, ist natürlich aufgrund der hohen Mieten in der Stadt, ob es in Berlin oder Hamburg ist, gibt es natürlich viele, ich sag mal, Eltern kaufen für Kinder. Ne? Typischer Fall, Familie aus München, ja, Sohnemann kommt nach Hamburg, möchte da studieren und Vater kauft halt eben die Wohnung und Sohn mietet sie dann an, beziehungsweise wohnt drin. Das hat man schon oft. Da hat man dann sicherlich auch mal einen Barzahler dabei, da macht kann das grundsätzlich auch Sinn machen.
Aber die machen das wahrscheinlich aus emotionalen Gründen, ja, und nicht aus Renditegründen.
Schon, halt schon, genau, stimmt schon. Aber die müssen halt irgendwie auch Geld anlegen, ob das denn das Beste ist, okay, vielleicht ein Stück weit ja auch an Sohn angelegt, so, ne? Kann ja auch Sinn machen.
Ja, das beste Investment in die Kinder, ja, so nach so dem Motto. Alles für die Kinder.
So schön. Ja, aber im Grundsatz macht das wenig Sinn, da komplett, wenn ich jetzt 200.000 Euro habe, auch 200.000 Euro voll in eine Immobilie reinzuinvestieren. Ja. Das macht
Erzähltest du ja vorhin schon. Ja. Ja, okay. Also ich glaube, wir können das Thema Barzahler damit wahrscheinlich auch abhaken, zumindest im Rahmen dieser Folge. Halten wir fest, mit den 4%, und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ja alles auch noch vor Steuer. Ich muss ja da auch noch was versteuern.
Ja.
Ja, also die Mieteinnahmen, die sind ja irgendwo auch zu versteuern. Die kann ich ja nicht netto einstreichen, sondern ganz im Gegenteil. Da gibt's ja noch ein bisschen was abzuziehen. So dass man sich die Frage stellen kann, wie spannend sowas jetzt heute ist, und ein Hinkefuß hat das Ganze natürlich, ich brauche erstmal diese 100, 200, 300.000 Euro, um dann diese vielleicht 3,8 oder knapp 4% Mietrendite zu erzielen. Ich glaube, für die meisten von uns uninteressant, und deswegen wollen wir da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Spannender ist sicherlich der Fall, inwieweit kann ich eine Immobilie jetzt nutzen, indem ich sie über einen Kredit erwerbe, und inwiefern kann ich jetzt darüber ein passives Einkommen generieren, sei es kurzfristig oder langfristig. Martin, wie siehst du das Ganze?
Achtung, wir unterbrechen das Programm wegen einer wichtigen Durchsage. Wenn du dich für Passiveinkommensstrategien interessierst und endlich aus deinem Hamsterrad ausbrechen möchtest, dann geh auf meine Webseite www.larskrause.com und lad dir mein kostenfreies E-Book Meine 7 Quellen für ein passives Einkommen runter. Dort erfährst du wahnsinnig viel über passive Einkommensmöglichkeiten, und 3 Tage später bekommst du noch ein Zusatzvideo von mir zugeschickt, wie ich 50% Rendite in nur einem Jahr gemacht habe. Das war der erste Teil des Interviews mit Martin Pfahl von Einquartiert. Den zweiten Teil bekommst du in genau 7 Tagen am kommenden Montag serviert. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Dein Lars Krause. I love Cashflow.